Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 14. März von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 21 Minuten.
Der eine oder andere hat das schon mitbekommen, dass ich ein Science-Fiction-Fan bin. Oder ich sehe gerne Science-Fiction-Filme oder Serien. Das finde ich sehr spannend, wie sich die Macher Gedanken machen, wie das mal sein wird alles, wenn die Menschheit an ferne Planeten oder Sterne aufbricht. Es gibt da mehr märchenhafte Filme. Es gibt andere, die versuchen, möglichst realistisch zu sein. Das große Problem sind immer die Entfernungen, die man da überbrücken muss. Deswegen wird meistens irgendein schneller Antrieb erfunden, Warp 4 oder sonst was, damit man irgendwie die Entfernung überbrücken kann. Etwas, was mich dabei immer ein bisschen bedrückt oder traurig macht, ist, dass ich voraussichtlich nicht lang genug leben werde, um zu sehen, ob in 100 Jahren vielleicht die Menschheit tatsächlich den Mars bewohnt oder andere Planeten. Also das vieles von dem, was da im Moment zu sehen ist, weiß ich überhaupt nicht, ob das wird. Unsere Realität sieht im Moment so aus, dass also so ein Rover über den Mars fährt, eine technische Meisterleistung. Und wenn alles gut geht, dann schaffen Sie es vielleicht 2030, ungefähr ein paar Steine vom Mars zurück zur Erde zu bringen. Also wenn das gelingt, dann sind wir schon sehr weit gekommen in 10 Jahren oder so. Also so sieht die Realität aus. Aber nicht nur die Filmemacher machen sich darüber Gedanken, was wird wann tatsächlich geschehen. Das ist eine Frage, die uns Menschen immer schon umtreibt und wo wir auch versuchen, in unserem Glauben eine Antwort zu finden. Auch in der Bibel finden wir so manche Hinweise dazu, was kommen wird. Sehr unterschiedliche zum Teil an vielen verschiedenen Bibelstellen, nicht nur im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, sondern auch in anderen Büchern. Und einen so einen Text wollen wir uns heute Morgen etwas genauer ansehen. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Und ich habe das mal mutig überschrieben, die Zukunft kann kommen, mit Ausrufezeichen. Nicht so sehr, was wird wohl kommen, sondern ja, lasst uns mal schauen, was da kommt. 1. Thessalonicher, das ist der erste Brief von Paulus, also der älteste Brief, soweit das die Theologen bisher herausfinden konnten. Und schon in diesem ersten Brief muss er sich viele Gedanken über die Zukunft machen. Denn es gab etwas in der frühen Christenheit, das nennt man Naherwartung. Also die ersten Christen dachten, Jesus ist jetzt auferstanden, ist zum Himmel aufgefahren und er wird in Kürze zurückkommen, noch zu unseren Lebzeiten. Und dann sind die ersten gestorben. Und dann wusste man nicht, was sollen wir jetzt davon halten. Und deswegen ist in diesem ersten Brief schon von Paulus einiges dazu zu lesen. Und einen kleinen Ausschnitt, wie gesagt, wollen wir uns heute Morgen anschauen. Und ich lese uns zunächst mal die ersten 3 Verse. Was die Zeiten und Fristen betrifft, Brüder und Schwestern, darüber brauche ich euch nichts zu schreiben. Denn ihr wisst selbst ganz genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen, so wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen. Dann gibt es kein Entkommen. Paulus schreibt hier, ich muss euch dazu eigentlich gar nichts schreiben. Oder ich brauche euch dazu nichts schreiben. Warum nicht? Man könnte jetzt sagen, vielleicht weil es euch nichts angeht, das wäre so eine Möglichkeit. Oder weil ihr schon alles wisst. Ja, so ähnlich. Ich brauche euch nicht zu schreiben, sagt er, denn ihr wisst ja, dass man über Zeiten gar nicht schreiben kann. Also, dass der Herr, der Tag des Herrn kommt unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Das ist etwas, was Jesus als Erster gesagt hat. Wir können das nachlesen in der sogenannten Endzeitrede und noch ein paar Mal anders. Matthäus 24, die Verse 32 bis 44. Da spricht Jesus davon, dass wie ein Dieb in der Nacht dieser Tag des Herrn sein wird und dass wir deswegen wachsam sein sollen. Und das scheint so eindrücklich gewesen zu sein, dass das auch später hier bei Paulus und bei Petrus und anderen öfter noch zitiert wird. Also ein Dieb kommt in der Nacht, ganz überraschend. Damit rechnet man nicht in der Dunkelheit. Und dieser Tag des Herrn, das ist ein feststehender Begriff aus dem Alten Testament. Da wurde der geprägt. Und das ist immer ein Gerichtstag. Es ist also kein schöner Tag, dieser Tag des Herrn erstmal. Das ist ein Tag, wenn Gott Gericht halten wird über die ganze Welt, über sein Volk erstmal und dann über die ganze Welt. Und der Prophet Amos schreibt zum Beispiel, es ist ein schrecklicher Tag, der da kommen wird. Der Tag des Herrn. Und so deutet sich das hier auch an. Die Leute, die gar nichts damit zu tun haben, die gar nicht damit rechnen, die sich in Sicherheit wiegen, die werden plötzlich merken, wie das über sie hereinbricht. Es gibt kein Entkommen, das Verderben kommt. Also der Tag des Herrn. Und kann man sich fragen, was machen wir jetzt damit? Wir können jetzt viel darüber reden, dass man natürlich heute sich zwar in unserer Gesellschaft viele Gedanken über das macht, was kommt, auch machen muss, Klimaschutz und was sonst alles damit zusammenhängt. Natürlich muss man sich da ganz viele Gedanken machen, aber niemand wird ernsthaft das einbeziehen, dass Jesus wiederkommt. So gesehen hat sich daran nichts geändert. Und darüber könnten wir jetzt den ganzen Vormittag nur reden, wie die Menschen so vor sich hinleben und sich Gedanken machen und keiner mit dem Tag des Herrn rechnet. Viel spannender ist doch, was machen wir damit, wenn wir Jesus nachfolgen, mit ihm leben? Wie gehen wir da um mit diesem drohenden Tag des Herrn, diesem Gerichtstag, der da auf uns zukommt? Auch da gibt es eine reiche Tradition in der Christenheit. Ich habe hier mal ein Bild herausgesucht. Man könnte noch viele andere in der Richtung finden. Hier von Hieronymus Bosch, das jüngste Gericht, etwa 1500 rum gemalt. Und da gibt es noch manche andere. Bis heute gibt es das, dass Angst gemacht wird vor diesem Tag des Herrn. Gerade natürlich bei denen, die das interessiert. Die das nicht interessiert, für die ist das auch uninteressant. Aber für die, die damit rechnen, denen Angst zu machen. Wenn man sich dieses Bild anschaut, ganz oben sieht man Jesus, wie er da als der Weltenrichter wiederkommt. Drumherum so ein paar wenige Erlöste, da oben in diesem blauen Bereich, in diesem Himmelsbereich. Und der ganze Rest, wenn man sich das jetzt noch genauer anschaut, da geht es nur um die Höllenqualen, die da auf die Menschen zukommen, wie sie gepiesackt werden von den übelsten Gestalten. Und darüber kann man viel Zeit verlieren und viel drüber reden. Was wird alles kommen und Angst machen? Macht Paulus das hier? Ihr wisst es nur nicht, deswegen will ich mal weiterlesen. Wie geht er jetzt eigentlich damit um? Nachdem er also gesagt hat, dieser Tag des Herrn wird kommen, überraschend. Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht in der Finsternis. Deshalb wird euch der Tag des Herrn nicht überraschen wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis. Das klingt jetzt nicht sehr nach Angstmache. Der Tag wird euch nicht überraschen, steht hier. Warum nicht? Weil wir vielleicht wissen, wann er kommt, vielleicht doch berechnen können, wann der Herr wiederkommt und deswegen gelassen sein, das geht ganz und gar nicht. Jesus sagt in dieser gerade schon genannten Endzeitrede, Matthäus 24, Vers 36, an welchem Tag und zu welcher Stunde das sein wird, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern ganz allein der Vater. Also damit schiebt Jesus eigentlich allen Berechnungen einen Riegel vor. Wenn er als der irdische Jesus das nicht weiß, nur allein Gott weiß, wann dieser Tag des Herrn kommt, dann braucht man sich darüber auch keine Gedanken zu machen. Wird es jetzt soweit sein? Wann wird es sein? Also dieses Nicht-Überraschen muss etwas anderes bedeuten. Man kann ja negativ von etwas überrascht sein oder man kann auch sehr positiv überrascht sein. Nicht nur, weil man weiß, was kommt. Also wenn mich ein Dieb in der Nacht besuchen würde, wäre das auf jeden Fall eine negative Überraschung. Wenn mich aber des Tages ein Freund plötzlich besucht, mit allen Sicherheitsmaßnahmen im Moment, dann ist es meistens eine positive Überraschung. Dann freut man sich, dann ist das keine schlimme Überraschung. Und so meint Paulus das hier, denn er sagt, ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Also er setzt dir gegenüber den Dieb in der Nacht und den Tag, das Licht. Wer ist denn jetzt ein Kind des Lichts und ein Kind des Tages? Hat das irgendwas mit so einer inneren Herzensflamme zu tun oder mit Erleuchtung? Oder wenn wir genau hingucken und die Aura sehen könnten von jedem, dann würden wir das Leuchten sehen. Was ist damit gemeint? Kinder des Lichts und des Tages. Es kann nur damit zu tun haben, dass Jesus das von sich sagt, dass er das Licht der Welt ist. So lesen wir es in Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Wer sich also Jesus, dem Licht der Welt, anvertraut, mit ihm lebt, der wird zum Kind des Lichts. Der lebt im Licht Gottes, in der Gegenwart Gottes, als Kind, als Nachfolger und Nachfolgerin von Jesus. Ihr alle seid Kinder des Lichts, das heißt, ihr gehört zu Jesus. Ihr gehört zu ihm, ihr lebt mit ihm, seid mit ihm unterwegs, weil ihr euch ihm anvertraut seid, weil ihr an ihn glaubt, weil ihr ein neues Leben mit ihm angefangen habt. Deshalb könnt ihr ganz gelassen mit dieser Überraschung sein. Deshalb lebt ihr eben nicht in der Finsternis, dort, wo der Tag des Herrn wie ein Dieb kommt, und ihr gehört nicht in die Nacht und nicht in die Finsternis. Also wer zu Jesus lebt, mit Jesus lebt, wer mit ihm unterwegs ist, der kann mit dem Tag des Herrn erstmal gelassener umgehen, weil es offensichtlich nicht so ist, dass er dann in der Nacht kommt wie ein Dieb. Wie lebt man denn nun als Kind des Lichts und des Tages in dieser Zeit? Und dazu sagt Paulus was in den nächsten Versen von Vers 6 an. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen. Lasst uns vielmehr wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Aber wir gehören zum Tag. Deshalb wollen wir nüchtern sein, gewaffnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Paulus setzt hier zwei Dinge gegenüber, nämlich schlafen und wach sein und nüchtern sein und betrunken sein. Beides hat mit Tag und mit Nacht zu tun. Also am Tag ist man wach, in der Nacht schläft man, klar. Und am Tag ist man nüchtern und nachts ist die Freiheit, sich zu betrinken, wo es keiner so richtig sieht und mitbekommt. Wenn man jetzt nicht schon dem Alkohol sehr verfallen ist, wird man also nachts sich betrinken. Ist jetzt nicht unbedingt ein Wort gegen den Alkoholismus, so ist das nicht gemeint, sondern als Bild gemeint, aber es trifft es schon ziemlich. Viele haben ja eine ganz besondere Not im Moment, dass überall alles geschlossen ist, weil man eben nicht nachts losziehen kann und dann vielleicht nochmal ganz anders sein kann als am Tag. Das war offensichtlich damals auch schon so. Darauf spielt Paulus hier an. Aber er setzt hier etwas gegenüber, Tag und Nacht. Anders gesagt, er setzt einen Lebensstil gegenüber, den Lebensstil des Tages, wo man wach und nüchtern ist, und den Lebensstil der Nacht, wo man schläft, was ja gesund ist, aber hier als Bild für etwas nicht mitbekommen gemeint ist, und wo man betrunken ist. Also den Lebensstil des Tages und des Lebensstil der Nacht. Und wir gehören, sagt er hier, zum Tag. Und deshalb wollen wir nüchtern sein. Deshalb sind wir wach und wollen auch entsprechend so leben. Wie sieht denn das aus, wenn wir mit Jesus leben und ihm nachfolgen? Wie bleiben wir wach und wie bleiben wir nüchtern? Wie kann das sein? Wie kann so ein Lebensstil aussehen? Er sagt uns da, dass wir gewappnet sind mit Brustpanzer und Helm. Ein Bild, was Paulus gerne benutzt hat, weil es alle kannten damals. Jesus hat viele Bilder aus dem Ackerleben und Landwirtsleben genommen, weil da kannten sich alle aus mit Schafen und Hirten und so. Und Paulus nimmt dieses Bild, weil diesen Legionär, so einen römischen Legionär, kannte damals jeder im Römischen Reich. Das ist ein Originalfoto aus der Zeit von Paulus. Also so sahen die aus, so etwa jedenfalls. Und die sah man überall, die kannte man. Und deswegen nahm er das als Bild, hat er das als Bild genommen, wenn er etwas ausdrücken will. Es gibt diese berühmte Bibelstelle in Epheser 5, 14 bis 17, wo Paulus von der geistlichen Waffenrüstung spricht und da nochmal so andere Teile noch dieser Ausrüstung vornimmt. Und da nimmt er aber andere Bezeichnungen. Also da ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit und der Helm der Rettung. Das heißt, Paulus ist da jetzt nicht festgelegt, dass er gesagt hat, immer ist das das und immer ist das das, sondern er nimmt das als Bild, was jeder kennt. Als Bild für Schutz, hier in diesem Fall. Denn hier geht es nur um den Helm und den Brustpanzer. Und da begegnet uns dieser Dreiklang von Glaube und Liebe und Hoffnung. Ich denke, das kennen wir auch alle schon mal gehört. Zumindest wer schon mal eine Hochzeit besucht hat, vermute mal 50% der Hochzeiten haben 1. Korinther 13, wo es um das hohe Lied der Liebe geht, als Bibeltext. Und da kommt ja ganz zum Schluss vor, dass Hoffnung, Glaube, Hoffnung, Liebe bleiben und die Liebe das Größte ist darunter. Oder auch ganz am Anfang im Thessalonicher Brief. Und dann gibt es sogar noch andere Bibelstellen, wo das durchschimmert. Diesen Dreiklang hat Paulus offensichtlich immer wieder genommen, um uns etwas deutlich zu machen, worauf es ankommt, wenn wir Kinder des Lichts sind, Kinder des Tages sind, wenn wir mit Jesus leben. Wie können wir versuchen, uns das zumindest ein wenig zu übersetzen, diese großen Begriffe? Glaube bedeutet, dass wir uns Gott anvertrauen, mit unserem ganzen Leben. Dass wir uns Gott anvertrauen mit allem, was uns ausmacht, mit Herz, Seele, Körper und Verstand und was man sonst noch so alles rechnen will. Glauben heißt, dass wir auf das antworten, was Gott uns anbietet. Gott bietet uns in Jesus Christus neues Leben an. Und wenn dazu Ja sagt, wer sich Jesus anvertraut, der kommt zum Glauben, der antwortet. Und das ist die Grundlage für alles. Ein Leben im Licht Jesu kann nur mit Glauben beginnen, indem wir antworten auf dieses Angebot Gottes. Und das ist die Grundlage für alles, ein Leben mit Gott. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Leben, mit allem, was dich ausmacht. So heißt es in den Geboten. Deswegen die Liebe. Die Liebe ist immer Antwort von dem, was Gott uns tut. Gott liebt uns. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Und das bleibt aber nicht bei uns, sondern wir sollen diese Liebe, die wir erfahren, an andere weitergeben. Es geht hier um gelebte Liebe oder weitergegebene Liebe. Also das, was Gott uns Gutes tut, was wir von ihm erfahren, das sollen wir anderen Menschen mit Wort und Tat weitergeben. Also ein Leben in dieser Zeit der Erwartung auf Jesus ist davon geprägt, dass wir die Liebe Gottes an andere weitergeben. Und schließlich haben wir eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Wir hoffen darauf, dass Jesus wiederkommt. Wir erwarten ihn, auch wenn wir es nicht berechnen wollen und können und auch nicht Angst davor haben. Aber wir erwarten unseren Herrn. Er kommt wieder oder wir begegnen ihm zuerst, je nachdem, wie die Zeit und die Reihenfolge ist. Und wir freuen uns auf ein Leben in Gottes Ewigkeit. Wir freuen uns darauf, dass Jesus wiederkommt und wir mit ihm zusammen in die Ewigkeit hineinkommen können und mit ihm leben können. Glaube, Liebe, Hoffnung prägt einen Lebensstil des Tages und des Lichts, sagt uns Paulus hier. So leben wir in der Nachfolge. Und können wir uns wirklich darauf freuen, dass Jesus wiederkommt? Haben wir nicht diese Bilder, die wir gerade gesehen haben, so im Hinterkopf? Ich will uns noch die restlichen Verse dieses Abschnitts lesen. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass uns im Gericht sein Zorn trifft. Vielmehr sollen wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Darum ist es ganz gleich, ob wir noch am Leben sind oder ob wir dann schon gestorben sind. Darum macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Dieser erste Satz sollten wir ganz besonders hören. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass wir in seinem Gericht, was kommen wird, uns sein Zorn trifft. Vielmehr sollen wir gerettet werden. Also all diese Bilder, die wir im Kopf haben, und ich rede jetzt uns an, wenn wir Jesus nachfolgen, mit ihm unterwegs sind, diese Bilder, die wir im Kopf haben, wenn es sowas ist oder was ganz anderes, die gehören in die Mülltonne. Die haben nichts in unserer Erwartung zu suchen. Nicht das Kunstwerk gehört in die Mülltonne, das kann man sich genau ansehen und es ist sehr spannend, sehr interessant. Aber das, was es ausdrückt, nämlich dass uns als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu Angst gemacht wird vor diesem Tag des Herrn, das ist kompletter Unsinn. Paulus sagt es hier deutlich, wir sind nicht dazu erwählt, dass uns sein Zorn trifft, vielmehr sollen wir gerettet werden. Das ist das, was Jesus getan hat. Und das steht hier auch im nächsten Vers eben ganz deutlich, durch unseren Herrn Jesus Christus. Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Wir sind ja schon in der Passionszeit, also bewegen uns auf Ostern zu oder erstmal auf Karfreitag zu. Und da geht es darum, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir Leben haben können, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und wer das tut, wird gerettet. Und wer das tut, der braucht keine Angst vor dem Zorn Gottes im Gericht Gottes haben. Jesus hat das Gericht schon längst getragen. Deswegen sollten wir wirklich all die Bilder, diese Ängste oder was wir immer mit uns herumschleppen, was uns vielleicht schon von Kindheit an beigebracht worden ist, in die Mülltonne kloppen. Das hat nichts zu suchen. Das missachtet sogar das, was Jesus getan hat. Er hat das schon getragen. Und deswegen sind alle, die sich ihm anvertrauen, gerettet und können diesem Gericht Gottes gelassen entgegengehen. Sogar mit Freude, weil wir wissen, dass Jesus, unser Herr, uns da begegnet. Und deswegen, sagt Paulus, spielt es auch keine Rolle, ob wir noch am Leben sind oder schon gestorben sind. Das ist dieser Bezug auf diese Naherwartungsproblematik, die sie damals hatten, weil wir Jesus begegnen werden, so oder so. Und unsere Haltung, mit der wir damit umgehen, dass wir sagen, wir leben darauf hin, dass Jesus wiederkommt und dass er ja ein Neues schaffen wird und dass das Gericht Gottes kommt, dieser Tag des Herrn kommen wird, wir sollen uns gegenseitig Mut machen. Einander auferbauen, wie ihr das ja schon tut. Also immer dort, wo das passiert, ist es gut und richtig, dass wir einander ermutigen und dass wir einander stärken und sagen, ja, es ist gut, dass wir mit Jesus leben können. Es ist gut, dass wir gelassen sein können, was die Zukunft bringt. Diese große Perspektive bis hin zur Wiederkunft Jesu ist natürlich das eine. Das andere ist, den nächsten Tag zu gestalten. Aber ich glaube sogar, dass es darauf oder da hineinstrahlt, wie wir jeden Tag angehen können. Ob wir mit Jesus unterwegs sind und diese Perspektive haben, er ist an unserer Seite als der Herr, der alles auf sich genommen hat, damit wir Leben haben können, haben wir gerade gelesen. Er ist für uns gestorben, damit wir Leben haben. Und das gilt in jeder Situation und jeder Lage, die wir erfahren und erleben. Soll nicht heißen, ich kann es nur immer wieder mal sagen, dass es jeden Tag nur auf sonnigen Höhen dahergeht. Das ist damit nicht gemeint. Aber dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und deswegen kann die Zukunft kommen, auch wenn wir sie im Moment so wenig überblicken können, was kommen wird in der nächsten Zeit. Aber wir können gewiss sein, Jesus ist da, er ist mit uns unterwegs. Wir gehören zu ihm. Gott segne uns darin, dass wir uns bei ihm festmachen können. Amen.